Als Überschrift habe ich heute Religion oder Gott? Fragezeichen. Religion oder Gott? Und ich möchte vier Punkte herausnehmen und möchte sie gegenüberstellen. Jeder dieser vier Punkte, was hat das mit Religion zu tun und was hat das mit Gott zu tun? Religion oder Gott? Für einen normalen Menschen ist es oft gar nicht auseinanderzuhalten. Wir wissen ja, dass Israel wurde aus Ägypten herausgeführt und am Jordan gab es eineinhalb Stämme oder zwei Stämme, der eine hat sich geteilt, gab es zwei Stämme, die sagten zu Mose, wozu sollen wir denn über den Jordan gehen? Wozu sollen wir ins verheißene Land nach Kanaan gehen? Hier herüben sieht es doch genau gleich aus. Auch hier sind Städte, die leer sind, die wir einnehmen können, wo wir wohnen können. Auch hier sind grüne Weiden für unsere Viehherden wie drüben. Auch hier gibt es Wasser, ist fruchtbares Land, genau wie drüben. Auch hier sind keine Feinde mehr, genauso wie es drüben nicht mehr sein werden. Wo ist denn hier der Unterschied? Für Kanaan gab es eine Verheißung, für Herüm nicht. Das ist mal ein großer Unterschied. Und das zeigt auch, dass hier zwei Stämme keinen geistlichen Durchblick hatten. Sie konnten den Unterschied nicht erkennen. Sie sahen auf das Sichtbare und sagten, ja, wo ist denn da der Unterschied? Ich werde jetzt einige Dinge aufzählen, wo man doch einen Unterschied sieht, auch wenn es für Menschen außerhalb der Gemeinde, außerhalb von Christus, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar ist. Aber es gibt doch Unterschiede. Und der erste Punkt, wozu dient denn die Religion? Eine Religion dient dazu, dass der Mensch versucht, durch Werke oder Taten das Wohlwollen oder die Aufmerksamkeit Gottes zu erreichen. Der Mensch will etwas bei Gott erreichen. Da gibt es eine gute Bibelstelle in 1. Könige 18,28. Da geht es um die Begegnung von Elia mit den Propheten des Baal. 450 Baalspropheten, Baalspriester. Und er sagt, kommt mal auf den Berg und Altar bauen und Opfer drauflegen und welcher Gott vom Himmel her mit Feuer antwortet, ist der Richtige. Er kennt die Geschichte. Ja. Ja. Aber da passiert etwas, was wir durch die ganze Religionsgeschichte immer wieder sehen. Was machen diese Baalspriester? Sie tanzen um den Altar, 450 Priester und nichts passiert. Nichts passiert und der Elia, der macht sich noch ein bisschen über sie lustig und sagt zu ihnen, naja, vielleicht schläft euer Gott, ihr müsst ein bisschen lauter schreien. Also haben sie das gemacht, ne? Haben sich voll reingesteigert in Ekstase. Hat er gesagt, naja, vielleicht ist er gar nicht da, vielleicht hat er Urlaub oder sonst irgendwas. Ne? Keine Ahnung. Und dann fingen sie an, sich zu geißeln. Sie fingen an, sich mit Messern die Haut zu ritzen, bis das Blut runterrann. Sie fingen an, sich gegenseitig oder selber zu schlagen. Und das kennen wir doch alles aus der Kirchengeschichte, Mittelalter. Katholische Mönche, die sich prügeln, auch die Orthodoxen, genau gleich. Aber du hast das auch im Hinduismus. Diese Selbstgeißelungen, diese, um die Gottheit zu erreichen. Ja, das im Buddhismus, obwohl es im Buddhismus nicht wirklich eine Gottheit gibt, ja, aber auch da hast du diese Selbstgeißelungen, wo sie sich dann an irgendwelchen Orten hinsetzen und sich ihr ganzes Leben nicht mehr rühren. Ja. Im Hinduismus hast du Leute, die klettern auf einen Baum Und dann gehen sie ihr ganzes Leben nicht mehr runter. Müssen von den Menschen versorgt werden, die holen sich da mit einer Schnur das Essen hoch, ja, sind da 10 Meter über dem Erdboden und da leben sie auf dem Ast. Ja. Also nur, da gibt's die verrücktesten Dinge, was Menschen tun, und wir finden das schon in der Bibel, ja, vor 3000 Jahren. Ist nichts Neues. Aber Religion dient dazu, ich will bei Gott etwas erreichen, und ich versuche das auch, indem ich mich selber schlage, prügle, ritze, was weiß ich, was ich mir da nicht alles einfallen lasse. Ja? Ja, manche hinduistische Yogis, die machen ja Übungen und verrenken sich, da breche ich mir schon die Knochen, wenn ich nur hinschaue, ja, was die da machen. Aber man versucht durch gute Werke, Taten, das Wohlwollen oder die Aufmerksamkeit Gottes zu erreichen. Und wir könnten da einige Bibelstellen anführen im Alten Testament, was man sich da alles einfallen hat lassen. Und das ist ein Kennzeichen von Religion. Ich versuche, die Aufmerksamkeit Gottes zu erreichen, wenn es sein muss, mit ganz extremen Dingen. Das ist Punkt A bei mir. Und als Gegenüberstellung, was macht der lebendige Gott? Was läuft denn hier? Wenn es um Gott geht, geht es nicht mehr darum, dass ich die Aufmerksamkeit Gottes will, sondern dass Gott meine Aufmerksamkeit will. Amen. Jetzt bin nicht mehr ich derjenige, der versucht, Gottes Aufmerksamkeit zu erregen, sondern jetzt ist es Gott, der versucht, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da muss er auch manchmal zu ganz drastischen Mitteln greifen. Wie hat denn Gott deine Aufmerksamkeit bekommen? Fasten und Bibel lesen. Das erste Mal, als Gott sich mir in den Weg stellte und meine Aufmerksamkeit wollte, war ich 15 Jahre alt. Und ich hatte Riesenprobleme in der Schule. Ihr kennt die Geschichte, die wiederhole ich jetzt nicht. Aber damals habe ich mit Gott einen Deal gemacht. Ich rede mit dir und ich lese dein Wort, die Bibel, und dafür hilfst du mir. Den Deal habe ich mit Gott gemacht und er war auch wirklich da. Ihr kennt die ganze Geschichte ja. Er war ja da, ich habe ihn erlebt, aber ich hatte keinen Zugang zu ihm, ich kannte ihn nicht. Und das Wort Gottes lesen war einfach nur mühsam. Spätestens wenn du in den Geschlechtsregistern landest, wo dann seitenweise nur noch Namen erscheinen, die du nicht mal aussprechen kannst, ja, dann wird's echt mühsam. Aber ich habe es damals durchgehalten aus Gehorsam. Ich hatte einen Deal mit Gott und ich brauchte seine Hilfe. Ich war angewiesen, lebensnotwendig war seine Hilfe. Weil ich war in der schlimmsten Klasse einer Doppelhauptschule. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch zurückerinnern an eure Schulzeit, wie das war. Es gab ein Motto für mich in der Schule. Damals war das die 9. Klasse. Ja, du musst vor dem Lehrer draußen sein in der Pause, hinterm Lehrer ist es zu spät. Hinterm Lehrer gibt's die Prügel. Ja? Das Einzige, was mich oft gerettet hat, war, dass ich schneller war wie die anderen. Ja? Und einmal war ich so schnell, dass der andere sich die Hand gebrochen hat. Da wollte ich meine runterhauen und ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich weg war. Und der hat voll in eine Alu-Abdeckung von der Fensterbank reingehauen mit der Hand und hat sich die Hand dabei gebrochen. So ging es in meiner Klasse zu. Ich brauchte Hilfe. Und Gott war da. Er hatte meine Aufmerksamkeit. Aber nur so lange, wie ich ihn brauchte. Als die Schule vorbei war, war meine Aufmerksamkeit vorbei. Kennt ihr das? Ja. Einige Jahre später hatte er wieder meine Aufmerksamkeit, weil mir ging schlecht. Und damals erzählte mir jemand von der charismatischen Erneuerung, die hatten damals in Wels, wo ich ja aktiv war, wo ich ja mit diesem Arbeitslosen-Selbsthilfezentrum unterwegs war, die hatten da so ein Schulungszentrum oder die machten da Schulungen. Und ein katholischer Priester, mit dem ich damals Kontakt hatte, sagte, ja, da gibt's so ganz extreme Typen mit Bibellesen und Beten und ganz was Komisches und erzählte mir da ein bisschen was, aber was das genau ist, wüsste er auch nicht. Aber wenn ich mich für Gott interessiere, könnte ich ja mal mit denen reden. Naja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ne? Ich habe mir das angehört und das war's. Das war das zweite Mal, dass Gott meine Aufmerksamkeit wollte und er hat's nicht gekriegt. Hat Gott auch öfters zu dir geredet? Das dritte Mal, dass Gott meine Aufmerksamkeit wollte, aber das hatte er jahrelang vorbereitet. Ihr wisst ja, Gott hat viel Geduld und Zeit, oder? Er lebt in der Ewigkeit und das regt mich oft auf, weil ich lebe noch nicht in der Ewigkeit, ich lebe noch in diesem Zeitlauf. Ja, mir läuft schon langsam die Zeit davon, aber das scheint Gott überhaupt nicht zu berühren. Und so merkte ich, nachdem die ganze Sache gelaufen war, Gott hatte jahrelang etwas vorbereitet für mich. Nämlich einen Bauernhof in Kärnten. Auf 1000 Meter hoch. Google Earth gab's ja noch nicht und Handy auch noch nicht. Das kannte ich nur von Enterprise, ne? Ihr kennt die Serie, ja? Scotty, Energie! Und schon waren sie auf einem anderen Planeten. Ja, die hatten schon Handy. Das war noch Science Fiction. Heute hat das jeder 5-Jährige in der Tasche. Ja. Aber es gab kein Handy, es gab kein Internet, es gab kein Google Earth. Ich wusste gar nicht, wo ich in den Bergen eigentlich bin. Ich wurde mit dem Auto hingebracht. Ein Bekannter hat mich da hingefahren. Ich hatte keine Ahnung, wo ich da in Kärnten bin. Ich war irgendwo auf einer Alm mit Ziegen und Schafen und Hühnern und Ratten und was weiß ich, Hunden. Und da war ich so weit ab vom Schuss, dass ich gar nicht mehr weg konnte. Ich hatte auch gar kein Geld, ich hatte keine Adresse. Und da hatte Gott wieder meine Aufmerksamkeit. Aber diesmal hatte er sie wirklich, weil diesmal war ich nicht mehr abgelenkt. Meine ganzen Argumente, die ich hatte, als ich noch in Oberösterreich lebte, die hatten da oben keinen Bezug mehr. Das war fertig. Ich wusste, ich brauche jetzt neues Leben. Das war vorbereitet, dieser Bauernhof. Ja. Wie oft hat Gott zu dir geredet, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen? In Sprüchen steht, Gott redet zu jedem Menschen 2 oder 3 Mal. Und ich habe Leute getroffen, zu denen hat Gott so oft geredet, und trotzdem haben sie keine ganze Sache mit Gott gemacht. Aber ich habe Leute getroffen, auch im Haus der jungen Arbeiter, gleich der erste, den ich dort getroffen habe, der wollte mich gleich aus dem Zimmer schmeißen. Das war leider der zweite Stock, das war dann nicht so günstig. Aber er hat es zum Glück nicht getan. Aber er wollte es, als er sah, dass ich eine Bibel habe. Und hinter mir das offene Fenster war, da hat ihn wahrscheinlich nur noch ein Engel zurückgehalten, aber der kam gerade aus dem Gefängnis und sah die Bibel und mich und dann wollte er gleich auf mich los und mich aus dem Fenster schmeißen. Aber der hat mir später erzählt, wie oft Gott ihn gerufen hat in die Nachfolge. Das ist unglaublich. Der erzählte mir Geschichten. Oh, das kann nicht wahr sein. Ja, dem rennt ja Gott schon richtig nach. Und trotzdem ist er immer wieder eigene Wege gegangen. Oder derjenige, von dem ich euch erzählt habe, der da mit dem Revolver, ja, ich könnte euch noch erinnern, der Deutsche, der da in Essen oben auf der Veranstaltung mit Bonke landet, dann die Polizei ist hinter ihm her, er kommt nach Österreich und hat einen Bruder aus einer anderen Gemeinde, hat ihn mitgenommen. Der hat Auto gestoppt, dieser Deutsche, und Bruder blieb stehen, nahm ihn mit. Man ist ja als Christ immer barmherzig, oder? Man lässt ja niemanden auf der Straße stehen. Aber der stieg ein, hielt ihm den Revolver an den Kopf und sagte, aussteigen, das Auto gehört mir. Dann hatte der Bruder ihm erklärt, das kann nicht sein, das Auto gehört Gott. Also werde ich nicht aussteigen. Du kannst mir sagen, wo du hin willst, und ich fahre dich hin, aber das Auto kriegst du nicht. Okay, schlussendlich haben sie sich geeinigt, und er hat ihn, glaube ich, nach Innsbruck gefahren. Immer mit einem Revolver nebenan. Und bis nach Innsbruck hörte er das Evangelium. Zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob er es angenommen hat. In Innsbruck stieg er aus und er war weg. Das war vor 20 Jahren, 25 Jahren. Keine Ahnung. Aber Gott will unsere Aufmerksamkeit. Das ist der Punkt, um den es geht. Und das ist der Unterschied zur Religion, weil in der Religion versuchen wir, Gottes Aufmerksamkeit zu erringen. Aber Gott liebt uns, oder? Gott schuf den Menschen und sah, dass es sehr gut war. Und als Adam gesündigt hatte, hat Gott ihn gerufen, sagt, Adam, wo bist du denn? Ich glaube nicht, dass man sich wirklich vor Gott verstecken kann. Gott wusste, wo Adam ist. Gott wusste, was los war. Aber trotzdem rief er ihn, sagt, Adam, wo bist du? Ja? Gott liebt uns. Und wir müssen nichts tun, um uns diese Liebe zu verdienen. Die hat er schon bewiesen, sagt die Bibel, als Christus am Kreuz gestorben ist. Hat Gott uns seine Liebe bewiesen. Habt ihr den Bibeltext schon mal gelesen im Neuen Testament? Ja? Gehen wir zu Punkt B. Das ist für mich ein ganz interessanter Punkt, der gefällt mir. Den finde ich so genial. Religion dient dazu, um den Gott der jeweiligen Religion zu schützen. Da gibt es eine Geschichte. Im 1. Samuel 5 könnt ihr die nachlesen über Dagon. Dagon ist die Gottheit der Philister. Er ist eine Fischgottheit. Halb Fisch, halb Mensch, glaube ich. Und dieser Dagon hatte einen Tempel. Und da stand seine Statue, ich weiß nicht wie hoch, 3, 4, 5 Meter, keine Ahnung. Und die Philister hatten von den Israeliten die Bundeslade gestohlen. Und die Bundeslade ist ja das Zeichen der Gegenwart Gottes für Israel. Und so haben sie diese Bundeslade genommen, die ja das Zeichen Gottes in Israel war, der Gegenwart Gottes, und haben sie zu Füßen ihres Gottes Dagon hingestellt. Hier Dagon, dieser Gott der Israels, den legen wir dir zu Füßen. So nach dem Motto, das ist, der muss sich dir unterordnen. Am Abend schließen sie die Tür, am Abend, in der Früh machen sie auf, da liegt ihr Gott auf dem Gesicht. Dagon ist umgefallen. Also haben sie ihn wieder aufgerichtet, diese meterhohe Statue. Wieder aufgestellt. Am Abend schließen sie die Tür. In der Früh machen sie die Tür auf. Und ihr Dagon, ihre Gottheit, war auseinandergenommen. Alle Gliedmaßen waren abgeschlagen. Die Hände waren abgeschlagen, die Füße, der Kopf. Aber es war ja niemand in diesem Tempel. Und da kriegten sie es mit der Angst zu tun. Und sie befragten ihre Zauberer und ihre Priester und ihre Propheten. Und die sagten, ja, die Hand des Gottes Israel liegt schwer auf unserem Gott. Wir müssen die Bundeslade zurückgeben, sonst überlebt unser Gott das nicht. Dazu dient Religion. Ich muss meinen Gott schützen. Es gibt noch eine zweite Geschichte im Neuen Testament. Apostelgeschichte 19, die Artemis oder Diana, das ist beides die gleiche, der Epheser. Der Paulus kommt nach Ephesus und Ephesus war Erweckung. Die besten Prediger der damaligen Zeit waren in Ephesus, ja. Der Apostel Paulus war dort, der Apollos war dort, der Apostel Johannes war dort, der Lukas war dort, ja, was weiß ich, wer noch, eine ganze Liste. Die hatten die besten Prediger der damaligen Zeit. Das war eine Gemeinde. Ja, da war Action, da war Leben, das war ein Missionszentrum. Von Ephesus aus wurde die ganze Gegend missioniert. Das war Erweckung. Aber da gab es auch jemanden, der war damit gar nicht einverstanden. Nämlich der Demetrius, der Silberschmied. Und er wiegelte die ganze Stadt auf und sagte, hey, wenn wir diesen Paulus weitermachen lassen, dann gerät der Tempel in Vergessenheit, der Tempel der Diana, der Tempel der Artemis, das war ein Weltwunder zur damaligen Zeit. Ein Weltwunder, von dem hat man im ganzen Römischen Reich geredet. Ja, von diesem Tempel und dieser Statue. Ja. Ich habe mal gelesen, 1500 Tempelprotestuierte gab es in diesem Tempel. 1500, das könnt ihr euch mal vorstellen, wie groß dieser Tempel war und wie viele Leute da waren. Da waren wahrscheinlich jeden Tag 5000 Leute in der Gegend, die nur wegen diesem Tempel da waren. Aber dieser Demetrius, der Silberschmied, sagte, hey, wenn wir den Paulus weitermachen lassen, dann gerät der Tempel in Vergessenheit. Dann redet kein Mensch mehr von der Diana, von der Artemis. Dann ist es vorbei mit dem Ganzen. Wir müssen den Tempel schützen, wir müssen die Artemis schützen. Weg mit dem Paulus. Das ist Religion. Ich muss meinen Gott schützen. Geh mal zur Gegenüberstellung, der lebendige Gott. Wie läuft's denn da? Müssen wir Gott schützen? Nee. Wir müssen Jesus nicht schützen. Wir müssen unseren Vater im Himmel nicht schützen. Er schützt uns. Ja, nirgendwo in der Bibel steht, dass wir Jesus verteidigen müssen. Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir Schwerter in die Hand nehmen sollen, um unseren Gott zu verteidigen. Wir sollen das Evangelium verkündigen. Wir sollen unserem Gott dienen. Bis zum Schluss. Aber schützen tut er uns und nicht wir ihn. Denn wir haben auch gar keine Statue, die wir schützen sollen. Ja? Es gibt schon verschiedene Symbole, wie ein Kreuz, ein Fisch, der siebenarmige Leuchter. Sollen sie den zerstören? Ist doch völlig wurscht. Ja? Ist doch egal. Ja? Sie können sogar alle Bibeln verbrennen, die es auf der Erde gibt. Der Paulus ist im Gefängnis und er schreibt in einem Brief, ich bin gefangen. Da schreibt er noch, ich bin ein Gefangener des Herrn. Ja, er schreibt nicht mal, ich bin ein Gefangener der Römer, sondern des Herrn. Weil wir wissen ja auch, dass nichts in unserem Leben passieren kann, was der Herr ja nicht zulässt. Er schreibt, ich bin ein Gefangener des Herrn, aber auch wenn ich gebunden bin und in Ketten bin, das Evangelium ist es nicht. Das kann man nämlich nicht binden und fesseln. Das Evangelium läuft. Und es ist bis zu uns gekommen. 2000 Jahre später. Eine Religion dient dazu, dass der Gott der Religion geschützt wird. Aber Gott sagt, mich brauchst du gar nicht schützen. Ich schütze dich. Der Paulus schreibt einmal, Gott hat mein Leben bewahrt und er wird es weiterhin bewahren. Als ich ins Haus der jungen Arbeiter gekommen bin, da war mir klar, mich kann man nicht töten. Weil ich habe noch einen Auftrag und solange ich einen Auftrag habe, kann mich niemand töten. Weißt du das? Solange du einen Auftrag hast, den du für Gott erfüllen sollst, kann dich niemand töten. Sie können dich verprügeln, sie können dich manipulieren, sie können dir Schlechtes tun, sie können dich einsperren, sie können alles tun, aber sie können dich nicht töten. Du hast einen Auftrag. Und eines Tages ist auch einer auf mich losgegangen, wir standen da 4, 5 Leute zusammen, dann kam einer und sagte, Franz, jetzt kriegst du die Prügel, die du verdienst. Dann sag ich, jetzt pass mir auf, du kannst mich vielleicht verprügeln, wenn Gott dich lässt, aber du kannst mich nicht töten. Dann hat er gesagt, das werden wir jetzt gleich mal feststellen. Dann habe ich gesagt, du kannst mir nichts tun. Du musst erst Gott fragen, ob du es darfst. Und dann können wir weiterreden. Dann hat er da rumgeschimpft von mir und ich bin verrückt und ich bin ein Idiot und ich bin völlig drüber und so weiter. Und dann ist er gegangen. Und die Leute, die noch rumstanden, sagen, Franz, du bist völlig verrückt. Du bist völlig durchgeknallt. Dann sage ich, warum? Wer hat denn jetzt gewonnen? Hat mein Gott mich jetzt geschützt oder hat er mich verprügelt? Wer hat denn jetzt gewonnen? Ja? Beim Frühstück. Im Haus der jungen Arbeiter war es so, dass da gab es Frühstück um 6 Uhr. Ich ging ja dann arbeiten. 6 Uhr war Frühstück. Frische Semmeln, Kaffee. Ja. Und dann habe ich immer gebetet für dieses Frühstück. Schön brav Hände falten, Kopf runter. Ja. Danke, Herr Jesus, für das Frühstück, für diesen Tag, für all die Menschen und, und. Ich habe da schön laut gebetet, damit das ja auch alle hören. Und mir gegenüber saß dann immer einer, der, das war so ein kleiner Kampfzwerg, der rannte immer mit einem Schlüsselbund in der Hand durch die Gegend, falls er zuhauen muss, dass die Hand auch richtig stabil ist. Ja, hat er immer einen Schlüsselbund. Hatte auch mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung. Und eines Tages saß ich da ganz gemütlich in so einer Aufenthaltsecke in diesem Haus, dann kam er zu mir und sagt, Franz, dein Gesülze beim Frühstück kann ich nicht mehr hören. Das ist jetzt vorbei. Wenn du morgen wieder betest, dann landest du im Krankenhaus. Dann kill ich dich. Und ich wusste, der macht ernst. Das war kein Sprücheklopfer. So blieb mir zuerst mal das Herz stehen, ja, und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, jetzt pass mir auf. Ich habe mehr Ehrfurcht vor Gott als Furcht vor dir. Und ich werde weiter beten, ob es dir passt oder nicht. Dann ist er gegangen. Wisst ihr, was passiert ist? Am nächsten Tag war er nicht mehr da. Der ist nach Griechenland abgehauen und erst 2 Monate später wieder zurückgekommen. Er war weg, ich war da. Gott schützt uns und nicht wir ihn. Wenn irgendjemand kommt, der seinen Gott schützen muss, dann kennt er Gott nicht. Wenn irgendjemand kommt, der sagt, ich muss für meinen Gott kämpfen, ich muss meinem Gott zu seinem Recht verhelfen, dann redet er nicht von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dann redet er von einem anderen Gott. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und dem alle Reichtümer dieser Erde gehören, ja, der muss nicht von uns geschützt werden. Ja, der hat Satan aus dem Himmel geworfen. Der hat doch keine Probleme, uns vor Menschen zu schützen. Oder? Haben wir Religion oder haben wir Gott? Punkt C. Eine Religion dient dazu, dass ich meinen Gott so darstelle, wie ich ihn gerne haben möchte. Und da gibt es eine Bibelstelle in Römer, Kapitel 1, Vers 23. Sie haben das Bild des lebendigen Gottes vertauscht mit Menschen, mit Tieren, mit Naturdingen, ja, Himmelskörpern und, und. Das ist Religion. Ich mache mir meinen Gott selber. Ich stelle irgendwo eine Statue hin und sage, das ist mein Gott. Ich nehme irgendeinen Stern und sage, das ist mein Gott. Im Hinduismus hast du es wieder, du kannst irgendetwas nehmen im Hinduismus, irgendeinen Gegenstand, gibst diesen und behauptest, dieser Gegenstand ist dieser und jener Gott. Gibst ihm einen Namen, nimmst einen Kieselstein, gibst ihm einen Namen, sagst, das ist mein Gott, stellst ihn in die Ecke rein und dann kannst du den anbeten. Im Hinduismus hast du Millionen von Göttern. Weil jeder kann sich seinen eigenen Gott machen. Religion dient dazu, dass ich meinen Gott so mache, wie er ist. Wie ich ihn will. Ich gebe ihm die Gestalt, die ich will. Ich gebe ihm die Eigenschaften, die ich will. Ich gebe ihm die Macht, die ich will. Ich gebe ihm die Autorität, die ich will. Ich gestalte ihn nach meinen Vorstellungen. Aber beim lebendigen Gott kann ich nicht hergehen und sagen, Gott ist so oder so, sondern Gott offenbart sich uns so, wie er wirklich ist. Amen. Amen. Wir können nicht hergehen und sagen, Jesus ist so oder so. Ihr wisst ja noch, ich habe das getan, oder wir haben das getan in der katholischen Arbeiterjugend damals, haben wir behauptet, Jesus ist der erste Kommunist gewesen. Ja. Weil er setzte sich für die Armen ein, für die Unterdrückten, für die Schwachen und wurde von der Obrigkeit getötet. Ja, damit war er der erste Kommunist. Das ist ein völliger Blödsinn. Das ist ein Widerspruch in sich. Aber wir hatten uns einen Jesus gemacht, den wir uns so vorstellten. Wir nahmen 2, 3, 4 Bibelstellen und das war's. Aber der lebendige Gott will sich uns so zeigen, wie er wirklich ist. Und da sagt Jesus, brauchen wir eine Offenbarung von Gott. Jesus sagte ja, wer bin ich? Die Jünger sagen, du bist der Christus. Sie sagen, das hat dir mein Vater gezeigt. Amen. Das zeigt uns Gott. Der Vater offenbart uns den Christus, er offenbart uns den Sohn und der Sohn zeigt uns den Vater. Ja, weil wer den Sohn sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Ich und der Vater sind eins, die totale Einheit. Wenn wir auf Jesus sehen, dann wissen wir, wie der Vater ist. Also ins Neue Testament reinschauen, die Evangelien lesen. Was hat Jesus getan? Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Und so ist Gott. So ist der Vater. Ja? Und ich muss nicht mir irgendetwas ausdenken, was mein Gott ist und was mein Gott kann und wie er zu sein hat, seine Eigenschaften. Ja? Die griechische Götterwelt, griechische Götter und Helden sagen, vielleicht kennt ihr die, da gab es ganz dicke Bücher früher, griechische Götter und Helden sagen, habe ich als Jugendlicher gelesen oder als Kind eigentlich, ja, solche Schmöker mit 1000 Seiten, über die griechischen Götter und diese Halbgötter, die es da noch gab, ne? Mit Zeus und was weiß ich, wie die alle heißen, Hades und so weiter, gibt es ja heute sogar noch Zeichentrickfilme. Aber die Griechen gingen her, die griechischen Philosophen und so weiter, und erzählten Geschichten über diese Götter, dass am Endeffekt die Griechen ihre eigenen Götter nicht mehr ernst genommen haben, weil die schlimmer als die Menschen sich benommen hatten. Die haben ihre eigenen Götter nicht mehr ernst genommen. Aber der lebendige Gott ist heilig. Der lebendige Gott ist herrlich. Und er ist allmächtig. Er ist allwissend. Er ist allgegenwärtig. Und wir können nicht einfach hergehen und 3, 4 Bibelstellen nehmen und sagen, so ist mein Gott und das andere vergessen wir. Ja. Ich glaube, Psalm 119 ist es, da steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Habt ihr das schon mal gelesen? Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Ich glaube, Psalm 119. Ja. Also die Summe des Wortes Gottes geht von 1. Mose bis Offenbarung. Ich glaube, Kapitel 21 ist es. Ja. Die Summe des Wortes Gottes geht vom Garten Eden bis ins Neue Jerusalem. Diese ganze Bandbreite. Ja. Da offenbart sich Gott und dann kommt der Sohn Gottes, das lebendige Wort Gottes und zeigt uns den Vater leibhaftig. Ja? Aber Gott zeigt sich so, wie er ist und wenn wir das nicht annehmen, wie er ist, dann müssen wir hergehen und unseren eigenen Gott erschaffen. Und dieser eigene Gott wird dann aber auch mit uns zusammen sterben. Weil es ist nicht der lebendige Gott. Ja? Wir müssen uns der Wahrheit stellen, wer ist Gott, wie ist Gott. Und so wie er sich uns offenbart in seinem Wort und auch durch den Geist, so ist er. Und wir können nichts daran ändern. Wir können Ja oder Nein sagen. Sagen wir Nein, dann schaffen wir eine Religion mit einem eigenen Gott. Sagen wir Ja, dann haben wir keine Religion, sondern dann haben wir den lebendigen Gott. Ja. Religion, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, zu Punkt D. Religion dient auch dazu, dass ich Wohlstand aufbaue und dass ich diesen Wohlstand schütze. Und damit sind wir wieder beim Demetrius, dem Silberschmied, Apostelgeschichte 19. Demetrius verdiente viel Geld. Er war sehr reich mit den Nachbildungen des Tempels der Artemis. Und viele Silberschmiede, die er angestellt hat in seinem Betrieb, vielleicht 100 Leute, sage ich jetzt mal, die verdienten mit. Das war ein tolles Gewerbe. Ja, so ein Wallfahrtsort, da kann man viel verdienen. Da kann man reich werden. Und der Demetrius war reich, er war wohlhabend, er hatte etwas zu sagen in Ephesus. Ja. Und plötzlich kommt da der Paulus und sagt, diese Artemis, das ist keine Gottheit, das ist nur eine Statue. Und der Tempel ist kein Heiligtum Gottes, das ist nur ein Gebäude. Ja, das ist gar nichts hier. Das hat nichts mit Gott zu tun und der Demetrius, der kriegte die Krise. Und macht den Volksaufstand und sagt, hey, passt mal auf, Leute, unser Wohlstand ist in Gefahr. Dieser Paulus, der macht uns kaputt. Wenn keiner mehr an die Artemis glaubt und der Tempel in Vergessenheit gerät, dann haben wir kein Geschäft mehr. Das Business ist weg. Ja? Dann haben wir ein Problem. Also hat er alle seine Arbeiter genommen und alle, die ihn kannten, und sie machten einen Aufstand in der Stadt. Und 2 Stunden lang schrien sie im Stadion da durch die Gegend, groß ist die Artemis der Epheser. Obwohl keiner gewusst hat, worum es wirklich ging. Aber Religion dient dazu, dass Leute wohlhabend werden, einflussreich werden. Und wenn du diesen Punkt angreifst, dann hast du einen echten Feind. Ja? Gegenüber der lebendige Gott, was läuft da? Da wissen wir aus der Bibel, Gott ist unser Versorger. Amen. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und wir sollen genügsam sein mit dem, was uns Gott gibt. Und wer unbedingt reich werden will, sagt die Bibel, fällt in viele Fallstricke Satans. Ja. Wer unbedingt reich werden will, ja, der läuft in die Irre. Wir sollen uns genügen lassen an dem, was wir haben. Und von unserem Überfluss sollen wir weitergeben. Ja. Dieser Demetrius, der wollte Geld, der wollte reich werden. Ja. Aber beim lebendigen Gott gibt's nichts zu verdienen. Ja. Paulus schreibt, umsonst haben wir bekommen und umsonst sollen wir weitergeben. Ja. Und in dem Moment, wo ich für etwas, was Gott mir geschenkt hat, Geld verlange, bin ich schon daneben. Dann geht's schon in Richtung Religion. Ja. Gott versorgt uns. Und dazu benutzt er natürlich seinen Leib. Da benutzt er die Gemeinde. Wir sind aufgerufen, diejenigen, die Gott dienen, mit allem zu versorgen, was wir haben. Aber der Paulus sagt auch, ich kann mit Mangel leben und ich kann mit Überfluss leben. Ich kann beides. Und er konnte arbeiten gehen und in seiner Freizeit das Evangelium verkündigen, weil er Geld brauchte. Und als er Geld von einer Gemeinde bekam, dass er genug hatte und im Überfluss hatte, hat er die Arbeit aufgegeben und hat nur noch gepredigt. Auch das darf man. Je nachdem, wie Gott einem versorgt. Ja? Aber in dem Moment, wo wir Dinge, die Gott gibt, benutzen, damit wir Geld damit verdienen, dann geht es in Richtung Religion. Dann baue ich Wohlstand auf und dieser Wohlstand muss dann auch gesichert werden. Und wenn jemand die Quelle meines Wohlstandes angreift, dann greift er mich an. Versteht ihr, was ich meine? Paulus hat den Demetrius nicht angegriffen. Er hat auch sein Gewerbe nicht angegriffen. Aber er hat den Tempel angegriffen. Und hat gesagt, die Artemis ist keine Gottheit. Und dieser Tempel ist kein Heiligtum. Und das war die Quelle des Reichtums des Demetrius. Und da ging er auf die Barrikaden. Und das hätte Paulus fast das Leben gekostet. Die Menschen wollten ihn steinigen. So sehen wir, Religion oder Gott, je nachdem, was wir haben, haben wir hier vier Punkte, die wir uns anschauen können und dann sehen wir das. Muss ich mich um Gott kümmern oder kümmert sich Gott um mich? Muss ich Gott schützen oder schützt er mich? Ja. Kann ich mit heiligen Dingen Geld verdienen? Oder versorgt mich Gott mit dem, was ich brauche? Ja. Will ich seine Aufmerksamkeit oder will er meine? Und zurzeit hat er unsere Aufmerksamkeit als Familie, nehme ich an. Durch das, was jetzt mit der Kerstin passiert, ja, hat er die Aufmerksamkeit der Kerstin. Und zwar zu 100%. Und er hat auch meine Aufmerksamkeit. Und ich merke, meine Prioritätenliste muss sich etwas verschieben. Das muss neu geordnet werden. Ja. Und ich denke, es hat auch Auswirkungen auf unsere Gemeinde, dass hier Gott neu unsere Aufmerksamkeit hat, weil Dinge einfach nicht mehr so normal weiterlaufen wie bisher. Es geht nicht mehr. Ja? Hätten wir jetzt Religion, hätten wir ein echtes Problem. Wir fliegen aus der Kapelle raus, die Kerstin fällt aus, unser juristischer Status ist weg. Hätten wir jetzt eine Religion, hätten wir ein echtes Problem. Aber das haben wir nicht, oder? Also ich kann ruhig schlafen, auch wenn das unser vorletzter Gottesdienst hier ist und wir dann wieder in die Wohnzimmer gehen müssen. Ich kann trotzdem ruhig schlafen, weil ich habe den lebendigen Gott. Es ist seine Gemeinde. Es ist sein Werk in unserem Leben. Amen. Da müssen wir gar keinen Stress haben. Wir beten, dass der Herr uns neue Räumlichkeiten gibt und dann schauen wir, was er sagt und was er tut. Wir sind in Novus reingekommen in die Schule, ohne dass ich irgendetwas getan habe. Ich wusste nicht mal, was das ist. Novus, wo ist denn dieser Ortsteil? Den kenne ich gar nicht. Wir kamen hier in die Kapelle rein, ohne dass ich was dafür getan habe. Ich bekam Anruf, Franz, ich habe das für dich geregelt. Geh da mal ins Krankenhaus, red mit den Leuten, ihr könnt hier Gottesdienste abhalten. Okay, also bin ich hierher gegangen, habe mit den Verantwortlichen hier geredet und wir hatten hier Gottesdienst. Der Punkt ist, wir haben den lebendigen Gott. Das ist wichtig. Wenn wir Gott nicht haben, wenn wir den lebendigen Gott nicht haben, können wir aufhören. Dann ist fertig. Was wollen wir dann noch? Mit Religion kommen wir hier nicht mehr weiter. Aber wir kennen Jesus. Amen. Wir kennen Jesus. Wir wissen, wer er ist. Wir reden mit ihm. Und er antwortet uns. das regt ja manche Leute ganz furchtbar auf. Ja. Gott redet mit dir, Franz, das kannst du ja wohl vergessen. Ja. Habe ich euch schon oft erzählt von diesem alten Mann, mit dem ich im Zimmer war, der war 70. Mit dem konnte ich über alles in der Bibel reden, hat er zu allem Ja und Amen gesagt. Egal was es war. Aber als ich ihm sagte, dass Gott mit mir rede, da ist er ausgerastet. Ist er völlig ausgerastet, ja. Und ich denke, ihr kennt ja diese 70-jährigen alten Herren, ne? Wenn die böse wären, dann kannst du nur noch den Kopf einziehen. Und einmal hat er mich mitten in der Gemeinde zusammengeschissen. Das war ja sowas von oberpeinlich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es war in St. Margrethen in der Gemeinde, 300 Leute im Gottesdienst. Hinterher gab es Gemeindemittagessen, alles schön gedeckt. Ja, ihr kennt das vielleicht, vielleicht wart ihr schon dabei, habt das mal miterlebt, alles schön gedeckt. Der Gottesdienst vorbei und alle sind freundlich und gut drauf. Ne? Und ich kannte ja die ganze Gemeinde. Und dann kommt dieser alte Mann zur Tür rein, sieht mich am anderen Ende und fängt an, mich niederzumachen. Ja, ich sei ein Betrüger und ein Lügner und was weiß ich. Ja, behauptet, Gott rede mit ihm, so ein Blödsinn. Ja, und schmeißt den raus. Und alle Leute haben geguckt, weil der so getobt hat. Und ich habe den Kopf eingezogen. Das fehlt mir noch, die kennen mich hier alle. Religion oder Gott, was haben wir? Ich nehme an, dass wir alle Gott haben. Den lebendigen Gott. Der so ist, wie er sich in seinem Wort und durch seinen Geist uns vorstellt. Ja. Und er will unsere Aufmerksamkeit. Und manchmal muss er da etwas drastisch eingreifen, damit er die Aufmerksamkeit kriegt. Manchmal will er Dinge in unserem Leben verändern. Und wenn wir nicht freiwillig mitmachen, muss er etwas drastisch werden und eingreifen. Wie sie sagen, okay Herr, ist schon gut, hab's kapiert. Kennt ihr das? Ich kenne das. Es gibt Dinge, die Gott in meinem Leben will und ich will nicht. Obwohl ich weiß, dass es Gottes Wille ist. Ja. Der lebendige Gott, er verändert unser Leben, er macht alles neu. Er will, dass wir so werden, wie Jesus ist. Und er will uns ins ewige Leben bringen, sodass er die ganze Ewigkeit mit uns zusammen sein will. Stell dir mal vor, mit dir. Also wenn du Probleme mit mir hast, dann gewöhn dich an mich. Du wirst mich die ganze Ewigkeit sehen. Das meine ich ernst? Ja? Das sind so vier Punkte, die ich hier aufgezählt habe. Es gibt sicherlich noch mehr. Aber da sehen wir den Unterschied zwischen einem Leben mit Gott oder einem Leben mit Religion. Das ist ein Unterschied. Ja. Und wir sollen dem lebendigen Gott dienen. Wir sollen Jesus nachfolgen. Wir sollen Gott durch uns wirken lassen. Wir sollen ihn ranlassen an unser Leben, an unser Herz, an unser innerstes Sein. Ja. Und uns verändern lassen. Und uns gebrauchen lassen als seine Botschafter. Dass wir den Menschen so dienen, wie er es tun würde. Amen. Das will er machen. Ja. Damit bin ich am Ende meiner Predigt. Das ist das, was auf meinem Herzen gelegen ist, diese Unterschiede mal zu zeigen. Ja. Vier einfache Punkte. Ja. Wo wir doch den Unterschied sehen, dass wir nicht stehen bleiben außerhalb des Jordans, sondern dass wir hineingehen nach Kanaan. Ja. Und das Land in Besitz nehmen. In Frieden, in Freude, in Freiheit des Heiligen Geistes. Unabhängig von Umständen. Ja. Dass die Menschen merken, also Religion hat der nicht, dann wäre er schon lange kaputt. Der muss mehr haben. Der muss einen Geist haben, der muss eine Kraft haben, der muss etwas haben, was übernatürlich ist. Und dann auch kommen und sagen, das will ich auch haben, was du hast. Amen. Dass wir nicht den Leuten nachlaufen müssen, sondern dass die Leute kommen und sagen, hey, die Ruhe, den Frieden, die Gelassenheit, die Freude, die du hast in deinen Umständen, ja, in denen du lebst, die hätte ich auch gern. Dann kannst du sagen, kein Problem. Jesus, der Christus, will in dein Leben. Er klopft gerade an deine Herzenstür. Lass ihn rein. Empfange den Heiligen Geist, empfange Vergebung, empfange neues Leben und du wirst all diese Dinge bekommen. Ja? Und lass den Herrn in dir wirken. Amen.